The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Zum größten Teil klar. Das sind wirklich dann auch wieder Sachen, die, um Angst zu schüren, nochmal ein Produkt für das nächste Fellwunder zu deklarieren. Oder mein Hund hat zwei Augen und braucht deswegen jetzt etwas. Also das ist schon sehr stark darauf ausgelegt, einfach nur noch mehr Produkte für sämtliche Probleme auf den Markt zu bringen.
Ein kritischer Blick hinter die Kulissen. In der heutigen Folge unseres Podcasts The Pet Voice – Tieren eine Stimme geben, beschäftigen wir uns mit der Tierfutterindustrie. Zusammen mit meinem Interviewgast Yamina Zaug, Produktentwicklerin für Tierfutter, werden wir Fakten und Trends beleuchten, aber auch einen kritischen Blick darauf werfen, ob die Realität wirklich so rosig ist, wie sie in der Werbung dargestellt wird. Die Tierfutterindustrie boomt. Das ist unbestritten. Der globale Tierfuttermarkt wird voraussichtlich bis 2030 auf über 850 Milliarden US-Dollar anwachsen. Und vom europäischen Tierfuttermarkt wird erwartet, dass dieser bis 2027 mit einem jährlichen Wachstum von 3,5% auf rund 140 Milliarden Euro anwachsen wird. Doch hinter den beeindruckenden Zahlen und der glänzenden Fassade verbergen sich möglicherweise auch Schattenseiten. Wieso erkranken seit Einführung des industriellen Futters so viele Tiere an Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten, Leber-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Magen-Darm-Problematiken und so weiter? Schätzungen zufolge leiden etwa 10-20% der Hunde und 5-10% der Katzen an Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten. Die häufigsten Allergene sind Rindfleisch, Milchprodukte, Weizen, Hühnerei, Soja und Mais. Symptome können Juckreiz, Hautprobleme, Verdauungsstörungen, Erbrechen und Durchfall sein. Studien deuten darauf hin, dass industriell gefertigtes Futter das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen kann. Insbesondere minderwertige tierische Nebenerzeugnisse, künstliche Zusatzstoffe und hohe Mengen an Kohlenhydraten werden als problematisch angesehen. Auch Übergewicht und Adipositas, die oft durch falsche Ernährung entstehen, können zu zahlreichen Gesundheitsproblemen führen. Yamina wird uns ihre Einschätzungen und Erfahrungen mitteilen und uns dabei helfen, die Realität hinter den Zahlen zu verstehen. Der Tierarzt Dr. Helmar Lankenfeld aus Neustadt an der Donau gab in den 90er Jahren folgende Aussage wieder. In unserer Familie hat es immer große Hunde gegeben, die in der Nachkriegszeit mit Hausmannskost ernährt wurden. Ohne Probleme. Die traten erst auf, als wir es besonders richtig machen wollten mit Fertigfutter. Damit ist er nicht alleine. Es gibt viele, viele Menschen, die aus der Zeit vor der industriellen Fertigung von Hund- und Katzenfutter davon berichten, dass die Tiere viel gesünder waren. Was ist an der Aussage dran, Yamina?
Da ist einiges dran. Da sind viele Thematiken, die richtig sind. Aber es ist so, dass wir in der Zeit, von wann war die Aussage? 1980?
Aus den 90ern, ja.
Aus den 90ern, ja. In der Zeit ist natürlich schon sehr viel passiert. Und es stimmt, ein Hund kann nur Allergien oder Unverträglichkeiten gegen etwas ermitteln oder dagegen angehen, wenn das auch im Futter eingesetzt wird. Was damals vielleicht nicht eingesetzt wurde, kann auch keine Allergie oder Unverträglichkeit existieren. Und das wurde im Laufe der Zeit gemacht. Dementsprechend existieren sie jetzt und da muss dann geholfen werden, weil wir können die Zeit jetzt nicht mehr zurückdrehen.
Nein, das können wir leider nicht, aber du bist ja irgendwann mal in diesen Job eingestiegen. Ja, du bist, was genau, Product Developer und du hast den Master of Science Lebensmittel und Agrarwirtschaft. Richtig, wie bist du dazu gekommen?
Ich war schon immer ein Protein- und Fleischfan. Das war der Hintergrund, warum ich mich überhaupt mit dem Thema Hundefutter auseinandergesetzt habe. Und habe dann relativ schnell nach meinem Abitur auch gesagt, ich möchte in die Lebensmitteltechnologie einsteigen und dementsprechend auch direkt angefangen zu studieren, im Bachelor und im Master. Mich in der Zeit immer viel mit alternativen Proteinen beschäftigt, aber auch mit dem richtig herkömmlichen Fleisch. Und bin dann am Ende bei Saturn Petcare gelandet. Das ist ein großer Lohnproduzent. Da habe ich in der Produktentwicklung gearbeitet für 3,5 Jahre. Bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ja, wie gesagt, mir ging es immer um das grundlegende Gesundheitsthema, um sowohl Proteine zu verändern, aber auch die Tiergesundheit besser anzugehen.
Tiergesundheit, da ist natürlich das Stichpunkt oder das Stichwort. Ja. Wir wollen uns ja heute auch mit Tiergesundheit auseinandersetzen und mit natürlich Tierfutter der Produktion und das, was daraus leider bei unseren Tieren auch entsteht. Nicht alle Tiere sind krank. Ja, wollen wir direkt mal eben hier übers Knie brechen. Natürlich ist das auf der einen Seite irgendwo zuchtbedingt, ja, Genveränderungen und dergleichen. Aber halt ein ganz, ganz großer Teil ist natürlich die Ernährung. So, und da kommen natürlich ganz, ganz, ganz viele Fragen. Wie wird so ein Futter konzipiert? Ja, ist ein Hersteller wirklich ehrlich in dem, was er deklariert, was er da reinpackt, oder kommt es ihm tatsächlich nur auf den Profit an? So, und das sind solche Fragen, die wirst du uns hoffentlich schön beantworten können. Und da legen wir so ganz einfach mal los. Wenn du anfängst, ein Futter zu kreieren, sagen wir mal ein Nassfutter, was ist so der oberste Punkt, wo du sagst, okay, was muss da jetzt tatsächlich rein? Woran machst du das fest? Was sind deine, sag mal, Leitfäden, an denen du dich halten musst, damit hinterher ein gutes, gesundes Futter in den Napf kommt?
Ja, genau. Also da ist ja erstmal das Riesenthema, was möchte ich mit dem Futter? Also möchte ich sagen, es ist für die tägliche Ernährung, ich möchte es wirklich als Alleinfuttermittel deklarieren. Da gibt es dementsprechend ernährungsphysiologische Aspekte, die beachtet werden sollen. Ich kann zum einen da angehen und sagen, ich halte mich an das, was gängig ist, das, was jeder kennt, dass das Protein beinhalten sollte, Fett beinhalten sollte, Mineralstoffe etc. Es geht aber auch noch einen Schritt weiter, dass ich sage, ich möchte wirklich eine bedarfsdeckende Ernährung sichern, die alles beinhaltet, jede Fettsäure, jede Aminosäure gerecht angelegt ist. Und da gibt es keine gesetzlichen Vorschriften in Deutschland und europaweit. Es gibt nur eine Richtlinie. Das ist die sogenannte FEDEF-Richtlinie. Die wird von 21 verschiedenen europäischen Ländern zusammengestellt. Die wird aktuell gehalten. Da sitzen Tierärzte, Ernährungswissenschaftler dran und schauen jedes Jahr, ob das noch den wissenschaftlichen Standard entspricht oder ob etwas abgeändert werden muss. Und das ist eine Richtlinie, an der wir uns strikt halten.
In Deutschland ist eine Richtlinie, es gibt ja mehrere. Es gibt die FEDIAF, es gibt ja auch den NRC 2006 und es gibt die AGOF. Ja, und da ist natürlich für mich die Frage, alleine bei NRC 2006, wir haben heute 2024, irgendwie ist das Ding nie aktualisiert worden, ist ein dicker Schinken. Und FEDIAF ist da, ich glaube, wesentlich aktueller mit dem, was ist. Und bei der AGOF, das ist, glaube ich, noch der aktuellste oder der heißeste Standard, ja?
Ich weiß gar nicht, AGOF oder meinst du AFQ?
AFQ, Entschuldigung.
Achso, genau. Also alles gut. Also wir haben ja in Europa, ich sag mal, eher die FEDEAF und das NSC, woran man sich orientieren kann. Für, ich sag mal, Deutschland und Europa ist die FEDEAF gesetzt, weil es eben aktuell gehalten wird und nicht 2006 aufgehört hat. Und AFCO ist eher für Amerika und den asiatischen Bereich die Pflicht, an die sie sich halten. Man könnte natürlich auch sich in Deutschland daran halten, aber da würde man, glaube ich, sehr viele Kunden verschrecken, weil das so detailliert ist, dass man ganz anders deklarieren würde als das, was wir in Deutschland oder in Europa gewohnt sind. Deswegen sage ich mal, dass 99% der Hersteller sich an die FEDEAF halten, wenn sie sich daran halten. Es gibt natürlich auch viele Hersteller, die sich einfach an keine Richtlinie halten und trotzdem Alleinfuttermittel deklarieren. Genau, aber wir an sich haben, weil ich das auch von der Pike auf gelernt habe, gesagt, wir wollen die FEDEAF-Konformität einhalten. Es beschäftigen sich nicht umsonst 400, 500 Leute mit dieser Richtlinie und irgendwo muss ich mich auch dran orientieren, dass ich bedarfsdeckend bin. Genau, und da wird wirklich jede einzelne Nährwert von jeder Fettsäure, ob es DHA, EPA-Werte ist, ob es wie gesagt, jede einzelne Aminosäure, Spurenelemente, Mineralstoffe aufgegliedert und danach berechnet, was soll Minimum enthalten sein und was ist das Maximale. Hier ist auch gesagt, das Maximale zum Beispiel, das deklariert sogar oder das schreibt sogar das Futtermittel-G-Gesetz vor. Das ist das Einzige, was wirklich Pflicht ist, woran sich jeder halten muss. Da gibt es ein paar Höchstmengen, die nicht überschritten werden dürfen. Aber es gibt keine Minimalmengen, die gesetzlich vorgeschrieben werden. Genau, und da.
Jetzt hat man aber, jetzt, wo du das gerade sagst, oftmals hast du es aber so, wenn du auf eine Dose drauf guckst. Und ja, wir hoffen, dass eine Deklaration da ist. Es ist natürlich eine Deklarationspflicht. Das ist vorgeschrieben vom Gesetzgeber her. Aber es gibt ja unterschiedliche Deklarationen. Es gibt eine offene Deklaration, es gibt eine geschlossene, es gibt eine halboffene Deklaration. Es gibt Dinge, die dort gar nicht deklariert werden, ja, weil es nicht deklariert werden muss. Das sind ja alles Dinge, wo du dich bei der Erstellung eines Futters dann dementsprechend auch dran orientieren musst. Aber auch, ja, ich sag mal, Versteck spielen darfst, oder? Mit Inhaltsstoffen.
Genau, richtig. Also das, was eben gemacht werden muss, das, was du eben schreibst, das ist die geschlossene Deklaration. Da ist auch im Futter mit der G-Sätze eben geschrieben, wie die Einteilung ist, wie die Gruppierungsnamen heißen. Die heißen zum Beispiel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch, Mineralstoffe, Gemüse. Das ist das, was ich deklarieren muss. Ja, wenn da natürlich jetzt Gemüse draufsteht, dann weiß keiner da, was mit anzufangen. Deswegen ist das schon eine sehr starke Art, etwas zu vertuschen und nicht deklarieren zu müssen. Das Einzige, wann ich etwas draufschreiben muss als Einzelfuttermittel, also muss man da nochmal sagen, also Mischfuttermittel ist eben alles, was aus mehreren Komponenten besteht, ein Einzelfuttermittel ist jetzt, sag ich mal, einzeln rote Beete. Also wenn ich jetzt vorne zum Beispiel auf der Dose schreibe, ist rote Beete drin, dann muss ich auch hinschreiben, Einzelfuttermittel, rote Beete und die Prozentzahl. Ansonsten reicht es, wenn da einfach nur Gemüse steht und ich nicht weiß, was da am Ende Gemüse ist.
Aber beim Fleisch genau, ja genau das Gleiche. Oftmals steht ja einfach nur Fleisch drin.
Genau, dann wird da Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse stehen und weil das eben der Gruppenname ist, und da kann dann alles an Fleisch drin sein, was möglich ist. Zum Beispiel steht vorne Rind drauf. Ich schreibe dann hinten drauf Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Rind sagt dann nochmal, wie viel Rind da drin ist. Und alles andere, was an Fleisch drin ist, muss nicht deklariert sein. Also es ist zum Teil auch zum größten Beispiel hier zum Beispiel auch Schwein. Keiner geht davon aus, dass im Hundefutter Schwein ist, weil keiner ist deklariert. Aber ich schreibe vorne Rind drauf, es sind 4% Rind drin und die anderen 96% sind am Ende Schweineinnereien oder auch Schweinefleisch.
Das ist genau. Doch eigentlich Betrug am Verbraucher, oder?
Definitiv. Also ich sag mal, noch vor 5-6 Jahren war es totaler Betrug. Da wurde auch sehr viel, was Marketing angeht, mitgenommen. Da wurde es ja eher in die Richtung getrieben, je mehr Fleisch und umso besser. Und unsere Dose ist fast 100% Reinfleisch, was total unnötig ist und schwachsinnig ist, weil kein Hund eine 100% Reinfleischdose im Körper verarbeiten kann. Und genau, da wurde das einfach in die falsche Richtung getrieben. Das ist aber zum Glück seitens des Kundens mittlerweile viel mehr den Hersteller untersagt worden, sowohl geschlossen zu deklarieren. Also ich sag mal, die meisten sind zumindest bei halb offen mit dabei. Und es wird ja auch viel mehr darauf geachtet, was geclaimt wird, aber es steht ohne Zucker, ohne Gluten. Und da ist der Hersteller dahin getrimmt worden von Kunden, dass das alles offener sein muss.
Definitiv, das ist ja auch richtig so, denn ich stehe ja davor, gehe in den Sofahandel rein, gucke mir oder im Internet, suche danach und sage, okay, was sind denn da für Inhaltsstoffe drin und wie setze ich das zusammen? Die meisten kennen leider so Deklarationen gar nicht, die können es gar nicht richtig lesen, sondern sie verlassen sich auf den Claim, sie verlassen sich auf die Werbeaussagen. Ja, 70% Fleischanteil, das ist ja irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, dass das so ist. Aber wenn ich mir das auch angucke, dass Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Vitamine oftmals gar nicht richtig hundertprozentig deklariert sind. Ich sehe es ja bei mir selber, wenn ich einen Bedarfsplan mache für einen Hund, der bei uns in die Ernährungsberatung kommt, dann gucke ich mir natürlich auch die Futtermittel an und versuche einen Plan zu erstellen, gucke da rein und sehe, mir fehlt jede Menge. Da muss ich erst beim Hersteller anrufen und nachfragen, damit ich diese Information bekomme. Das kann aber nicht, das macht ja nicht jeder Tierbesitzer. So, warum ist das so? Und warum sind auch manchmal Sachen, auch gerade in der Dose, wenn du es anguckst, viel zu viel drin? So dass die Leute sagen, boah, da ist ein zu großer Vitamin A-Anteil drin oder ist viel zu viel Vitamin D drin oder was auch immer. Wo kommt das her?
Genau, das, was du ja auch gerade nochmal hattest, wollte ich vorhin schon erwähnen, aber man kommt immer über die Themen rüber. Also das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben ein Futtermittel-Gesetz. Gesetz ist das, woran wir uns halten müssen. Und da sind nur Höchstwerte deklariert. Ob es jetzt Vitamine sind, also Zusatzstoffe, oder auch andere Spurenelemente. Und sobald ein Höchstsatz drin ist, muss ich das deklarieren. Das ist auch bei Verdickungsmitteln zum Beispiel so. Da gibt es auch Verdickungsmittel, die Höchstsitze haben, wie zum Beispiel Cassia. Dann muss ich das deklarieren. Solange kein Höchstgehalt da drin ist, muss ich das nicht deklarieren. Und deswegen finde ich als, ganz normaler Kunde auf einer Dose nicht ansatzweise die Zusammensetzung wieder. Das ist das Thema. Und genau das Vitamin A, was das angeht, es wird ja immer auch da gefordert, Thema Fleisch und was ist gutes Fleisch. Innereien, es sind ja das ganz Böse, die ganz bösen Schlachtabfälle, was aber in der Sinne einfach auch nur Marketing war, das irgendwann mal ausgespielt wurde. Am Ende sind die Innereien das, was die Nährstoffe bringt. Und je mehr Muskelfleisch ich da drin habe, umso schlimmer wird es von der Ernährungsphysiologie, umso mehr muss ich supplementieren. Das heißt, wenn ich da irgendwie 80% Muskelfleisch drin habe, muss ich dann am Ende die Vitamin A und D und E supplementieren und das auch in großen Mengen, weil ich das mit natürlichen Zusatzzutaten gar nicht hinbekommen habe. Und das ist natürlich das Schwert dazwischen. Entweder möchte ich das natürlich mit reinbringen, dann muss ich Innereien einsetzen, oder ich sage, ich möchte Muskelfleisch, aber dann sind die Supplemente viel höher angesetzt.
Das bedeutet, dass Muskelfleisch bestimmte Nährstoffe erst gar nicht mitbringt, die wir brauchen?
Nee, Muskelfleisch ist super für Proteine und für die Aminosäure, die wichtig sind. Mhm. Aber alles, was Vitamine angeht, Spurenelemente, essentielle Fettsäuren, bringt Muskelfleisch eben von Natur aus nicht mit. Das heißt nicht, dass es schlechtes Fleisch ist, aber ich muss es dementsprechend auch mit einer Leber, mit einer Niere, mit anderen Erzeugnissen ergänzen, damit es von natürlicher Art und Weise ein ernährungsphysiologisches Gesamtprofil ergibt.
Was wäre die richtige Zusammensetzung, da jetzt aus deiner Expertise heraus, dann zum Beispiel, wenn es jetzt um rein Fleisch geht, von der Menge her, das in einem Futter drin ist und auch von der Zusammensetzung?
Ist natürlich immer so ein bisschen, muss man hin und her rechnen, was da noch an Zusätzen sind, aber ich sag mal so grob, sollte der größte Teil tatsächlich aus der Leber bestehen. Da muss ich nur darauf achten, dass jetzt Leber bringt sehr viel Vitamin A und D, dass sich irgendwann der Vitamin A-Gehalt zu hoch wird. Da gibt es nämlich wieder eine Höchstmenge, die zu beachten ist. Danach kommen die Herzen. Dann das Muskelfleisch an sich, was dann die Aminosäuren abspiegelt. Und dann kann das noch ergänzt werden mit einem Magen oder mit einer Niere. Diese können aber nur zum geringen Anteil verwendet werden.
Pansen als Beispiel.
Genau, das ist dann für den Geschmack. Oder auch die Leber. Das ist immer das Wichtigste. Das Wichtigste ist tatsächlich die Leber und die Herzen und dann das Muskelfleisch. Und danach können die anderen das noch ergänzt sein, je nachdem, was gerade noch an anderen wichtigen Elementen fehlt.
Es geht ja auch bei diesem ganzen Einsatz von Fleisch jetzt da mal auch um die Bioverfügbarkeit, ne? Und die Verwertungs, wie das Futter überhaupt im Hundedarm verwertet werden kann. Was hast du dazu zu sagen?
Genau, da gibt's, die kann man auch analysieren, eine Verdaulichkeit von zum Beispiel Rohfett und Protein, die da entscheidend sind. Da gibt's auch sehr viele wissenschaftliche Belege für. Ich sage mal, alles, was um die 95% Verdaulichkeit von Rohfett und Rohprotein hat, ist okay. Über 90 ist sehr gut. Und da gibt's Unterschiede, was sehr gut verdaulich ist und was nicht. Ich sage mal, so ein Huhn zum Beispiel ist verdaulicher als ein Rindfleisch. Gibt sich nicht so viel. Im Fleischbereich ist es tatsächlich ziemlich gut von der Verdaulichkeit. Danach wird's peu à peu schlechter in Richtung pflanzlich. Da nimmt die Verdaulichkeit zum Beispiel ab, was Rohfett und Rohprotein angeht.
Wenn ich jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, was du vorhin gebracht hattest, wenn wir jetzt einen hohen Muskelfleischanteil drin haben, dann muss ich hohen Vitamin A auch zusetzen. Wie würdest du dann Vitamin A zusetzen? Aus welchen Quellen?
Gibt unterschiedliche. Auch da muss natürlich dann darauf geachtet werden, wenn ich eine Rezeptur erstelle. Ich muss mir jede Spezifikation von jedem Einzelfuttermittel angucken, sowohl woher stammt es. Da gibt es fleischliche, tierische Erzeugnisse aus Haut, aus Füßen, Beinen etc. Oder es gibt auch pflanzliche Quellen, wie zum Beispiel Algen oder Muscheln etc. Darauf muss ich achten, wenn ich jetzt zum Beispiel auf was Veganes erstellen möchte, dass jetzt nicht das Vitamin D am Ende aus natürlich irgendwie Hautquellen kommt, sonst ist das nicht mehr vegan. Also das ist eine Sache, auf die ich achten muss. Plus, wichtiges Thema, was sind die Trägerstoffe der einzelnen Zusatzstoffe? Weil hier habe ich auch nochmal gute Möglichkeiten, Zutaten zu verstecken. weil die Trägerstoffe, also wenn ich jetzt sage, ich brauche zu dosieren von Vitamin A, muss ich etwas haben, damit dieses Vitamin A am Ende dosiert werden kann, weil das sonst einfach zu kleine Mengen sind. Und da gibt es sogenannte Trägerstoffe. Die Trägerstoffe kann ich mir aussuchen, es könnte ein Calciumcarbonat sein, was am Ende dann dementsprechend noch was Gutes ist, weil es noch Calcium bringt. Ich könnte aber auch blöd sagen, ich nehme einfach einen Zucker. Der Trägerstoff ist nicht deklarationspflichtig und dann habe ich am Ende Zucker drin, kann aber raufschreiben ohne Zuckerzusatz, weil die, ja, die Zusammensetzung keinen Zucker enthält, sondern der Trägerstoff von dem Vitamin. Und da sind auch sehr gute Möglichkeiten zu verstecken. Ja, und da gehen wir dann auch so vor, dass wir wirklich jeden einzelnen Einzelfuttermittel die Spezifikation so ins Detail angucken, dass es auch am Ende zu unserem Claim passt, was wir vorne draufschreiben.
Okay, jetzt, wenn du sagst, ich muss ja supplementieren, weil etwas fehlt. Die Supplemente, du hast ja gerade von den Trägerstoffen gesprochen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr jetzt auch Supplemente hat, wie zum Beispiel ganz bestimmte Vitamine und dergleichen, die setzt ihr ja zu. Da kommt natürlich, das kommt ja auch aus den Quellen der Kohlenhydrate und es kommt aus das Gemüse und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn das nicht aus den Gemüsen kommt und es kommt nicht aus einer Kohlenhydratquelle, woraus setzt ihr es denn dann oder womit oder wodurch setzt ihr es ein? Was sind das für Stoffe, die die Vitamine bilden?
Das sind chemisch extrahierte Vitamine aus anderen fleischlichen oder pflanzlichen Rohmaterialien. Die sind wirklich chemisch herausgelöst. Und das wird dann supplementiert.
Aber dann immer noch für einen Hundekörper wirklich für das Immunsystem verwertbar und erkennbar? Oder ist das das, wo dann das Immunsystem sagt, so, stopp, halt, wir bilden jetzt hier mal ein Allergen und schon haben wir ein Problem, nämlich tatsächlich so die Futtermittelunverträglichkeit oder eine Allergie?
Also sie sind für den Körper wahrnehmbar als Vitamin A. Das wäre jetzt zum Beispiel nur nicht der Fall, wenn es jetzt was Hydrolysiertes ist, dann kann der Körper das nicht mehr aufnehmen, aber sie sind so extrahiert, dass es auch ein Vitamin A abbildet. Aber das ist auch das, was der Herr Doktor am Anfang gesagt hat. Natürlich habe ich so das erste Mal einen chemisch extrahierten Stoff, das, was der Körper davor gar nicht kannte, dementsprechend auch gar keine Allergien dagegen entwickeln konnte, liegt in dem Fall vor. Und natürlich hat der Körper dann die Möglichkeit, dagegen auch eine Unverträglichkeit aufzubauen, was vorher nie der Fall war, weil alles nur auf natürliche Art und Weise vorhanden war und gebunden und sonst was. In dem Fall liegt das wirklich als Einzelstoff vor.
Also das wären letztendlich solche Auslöser für diese, sagen wir mal, doch mittlerweile sehr starken Krankheiten, die unsere Haustiere haben.
Richtig. Es wurde damals eben nicht erkannt, beziehungsweise gab es das einfach nicht, weil es nicht eingesetzt wurde. Dann haben wir wissenschaftlich basiert ermittelt, der Hund braucht einen bestimmten Calciumbedarf, was an sich ja per se richtig ist und auch wissenschaftlich belegt. Aber dann wurde natürlich damals angefangen, okay, wie kriegen wir vielleicht das Calcium einfacher rein als jetzt mit Eierschalenpulver oder mit Algenkalk, was natürlich weitaus teurer als Ressource mittlerweile ist, als wenn ich ein schon supplementiertes Calciumcarbonat einsetze. Und dementsprechend hat der Hund dann die Allergien auch dagegen entwickeln können.
Letztendlich ist es ja so etwas, das hat man ja im Laufe der Jahre auch gesehen, ja, mit einem Mal, okay, mein Hund hat so eine Allergie, mit einmal kommt ein Futtermittelhersteller um die Ecke und sagt, wir haben jetzt was gegen diese Allergien, wir haben ein funktionales Futter, ja, wir haben etwas meinetwegen gegen Nierenproblematik, gegen Leberinsuffizienz, wir haben etwas für die Bauchspeicheldrüse und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwo auch etwas gewesen, was immer stärker gekommen ist. Ist das aus dieser Problematik heraus entstanden? Muss ja.
Definitiv. Also ich sage jetzt nicht nur rein aus der Ernährung. Ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass das ganze Thema Überzüchtung eine Riesenrolle spielt, dass Definitiv. Der Magen sich angepasst hat. Also dass das mit ein Riesenfaktor ist, vielleicht auch größer als die Ernährung an sich. Aber es ist jetzt auch genauso Fakt ist, wie dass die Allergie gegen Calcium da sein kann oder Calciumcarbonat, kann jetzt natürlich auch diese Krankheit da sein. Und dann ist der Hund da und der Hund hat diese Krankheit. Und dafür gibt es dann dementsprechend Diätfuttermittel und Diätfuttermittelgesetze, die auch auf wissenschaftlicher Basis sagen, in dem Fall musst du zum Beispiel proteinreduziert füttern oder schauen, dass Magnesium nicht zu stark da ist oder phosphorreduziert füttern. Und es ist schade, dass es so weit kommen musste. Da können wir aber nichts mehr gegen machen. Und dementsprechend ist dann aber auch so ein Futter jetzt nicht irgendwie unnötig, sondern es ist in dem Fall Pflicht für den Patienten oder für den Hundebesitzer, um dem Hund zu helfen.
Das ist das eine. Ich kann natürlich auch sagen, okay, wir gucken jetzt, wir sehen zu, dass wir natürlich den Hund nicht nur das Futter, natürlich lass unsere Mahlzeit, unsere Medizin sein. Aber wenn ein Tier schon sehr erkrankt ist, muss es ja auch erstmal wiederhergestellt werden. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das Immunsystem wieder auf Vordermann bekomme. Ja, dass ich Noxen, die sich gebildet haben im Körper, dass die rauskommen, Giftstoffe, dass sie ausgespült werden. Das heißt, ich muss meinen Hund entgiften und dann ein Immunsystem wieder aufbauen. Und dann aber auch gucken, wie komme ich wieder mit, ja, welches gute Futter kann ich dementsprechend denn dann geben in der Zeit? Und da sagst du etwas Richtiges, nämlich Protein reduziert. Das heißt, ich sehe zu, dass ich weniger Fleisch füttere, also nicht Protein reduziert. Das ist jetzt falsch, weil unsere Organe oder die Organe des Tieres brauchen Proteine. Aber aus welchen Quellen können die dann kommen? Da kommen wir gleich noch zu den Proteinquellen. Ich komme jetzt aber, wir haben vorhin angefangen mit Nassfutter, eben mal zum Trockenfutter. Das Trockenfutter ist ja eigentlich das, was damals in der Industrie ja gefertigt wurde, weil halt zu wenig Fleisch da gewesen ist in der Nachkriegszeit. Ja, es sind zu wenig Dosen da gewesen, um zum Beispiel dann auch ein Nassfutter in eine Dose zu packen und dann dementsprechend auf den Markt zu bringen. Da sind ja dann Trockenfutter entstanden. Wie sieht es aus, wenn du jetzt zum Beispiel ein Trockenfutter erstellen musst? Was ist da für dich die oberste Prämisse?
An sich ist das fast identisch. Natürlich ist es so, schauen, dass das von der Arbeitsprozesstechnologisch was ganz anderes ist und ich denn dementsprechend jetzt nicht eine einzelne Rinderlunge als Trockenstoff zur Verfügung habe, sondern eher so ein komplettes Fleischerzeugnis.
Das heißt, da ist alles gemahlen. Genau. Das ist einfach nur ein gemahlenes Produkt. Da kann alles drin sein. Das kann Muskelfleisch sein, das kann tierische Nebenerzeugnisse sein. Da kann auch Gehirn drin sein. Nein, das ist K3-Schlachtabfall. Doch, könnte wohl drin sein, ne? Es könnte Kralle drin sein. Es könnte Huf drin sein. Es kann Fell drin sein. Es kann ja alles drin sein.
Kann theoretisch bei Nassfutter auch, also da werden ja auch Knochen und Häute verarbeitet, ist aber auch da, wie gesagt, ist nichts Schlimmes, weil am Ende bringt das auf natürliche Art und Weise, zum Beispiel bei Karkassen, Kühnchenkarkassen, Calcium mit, bei Rinderknochen auch Calciumphosphor mit. Bevor ich das dann wieder chemisch supplementieren muss, warum nutze ich das nicht? Und das wird halt meines Erachtens fälschlicherweise im Marketingbereich einfach zu sehr ausgeschlachtet, dass das als negativ gesetzt wird. Was passiert denn sonst mit den K3-Ware oder anderen Nebenerzeugnissen? Also wir müssen das ja wiederverwenden. Das dazu, aber genau, es kann trotzdem beim Trockenfutter, ist es schon schwieriger auseinanderzuhalten, was jetzt in dem Mehl wirklich drin ist. Das heißt, ich muss gucken, dass das ernährungsphysiologisch genauso gut ausgelegt ist und ich noch mehr ins Detail gehe, aus was jetzt mein Fleisch-, Fisch-, Insektenmehl besteht. Ansonsten gehe ich aber trotzdem genauso vor, dass ich am Ende die Fehlerkonformität einhalte, die natürlich in dem Fall einfach anders ist, weil es ein anderer Trockenstoffgehalt ist und da sich dementsprechend die Berechnung anders zusammensetzt. Ansonsten ist es eigentlich immer dasselbe. Vielleicht ist der Stärkegehalt höher, wenn ich das aber runterbreche auf den Feuchtigkeitsgehalt, ist der auch nicht höher. Ich bin demnach vom Proteingehalt und Fettgehalt eigentlich ähnlich gestellt, nur ist es dementsprechend anders angegeben wegen des Trockenstoffes.
Ja, aber jetzt auch, wenn ein Kunde das liest, ja, es ist oftmals so, dass du siehst, so, boah, guck dir das mal an, ich habe hier eine Dose, da steht drin nur 9% Protein. Ja, guck mal hier, ich habe hier einen Trockenfuttersack, da steht drauf 28% Protein. Alles ist ja das wesentlich besser. Das stimmt ja nicht. Klär uns auf.
Das liegt, das, was ich gerade sage, das Wassergehalt, was da nicht mit einbezogen wird. Wenn ich das jetzt runterrechne, auf einem Trockenstoff, so nennt man das dementsprechende Fachraumgenre. Wenn ich das runterbreche, was zum Beispiel ein Dosenfutter an Protein mit 6% hat, auf Trockenfutter runtergerechnet, liege ich auch ungefähr bei 20-25%. Und das ist demnach das, was auch im Trockenfutter vorhanden ist. Wenn ich aber eine starke Dose habe mit 14-15% Rohproteinanteil bei 70% Feuchtigkeit und das auf dem Trockenstoff runterrechnen, dann liege ich da natürlich bei irgendwie 30% Rohproteinanteil, was aber kein Hund im Trockenfutter verarbeiten kann, im Nassfutter genauso wenig. Das bedenken die Leute halt nicht. Die denken halt, je mehr Fleisch da drin ist, umso gut, aber das kann der Hund gar nicht verarbeiten. Ich sag mal, die beste Rohprotein im Trockenstoffanteil ist um die 20%. Und das sollte man immer vielleicht runterrechnen, was bedeutet das im Trockenfutter oder im Trockenstoff.
Du sagst, der Hund kann das nicht verarbeiten. Hast du ja eingangs auch schon mal gesagt. Ja, eine reine Fleischtopf, ein rein Fleischtopf, das kann der Hund nicht verarbeiten. Warum kann er
das nicht? Das ist eine Proteinüberversorgung. Also das nimmt der Körper einfach nicht auf, wie bei uns auch nicht. Das wird einfach ausgeschieden wieder. Es ist jetzt nicht schlimm, es ist auch nicht böse, aber es ist in dem Fall unnötig. Da könnte ich dann lieber schauen, dass ich mit Gemüse, mit Obst, mit sogenannten Superfoods das weiter aufbessern kann, dass ich andere Nährwerte ein bisschen besser versorge, wie Zink, Eisen, Mangan und sowas.
Was wäre denn von deiner Seite aus jetzt eine Empfehlung zu sagen, okay, der Anteil an Fleisch wäre ausreichend? Im Gegensatz zu, sag mal, 60-40 oder 70-30, also Fleisch zu Proteine jetzt aus Fleisch zu Kohlenhydraten, Gemüse etc., Fetten?
Ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt mal von Nassfutter ausgehe, dann liege ich so bei 70% Fleisch, die ich empfehlen würde, in der Zusammensetzung, die ich vorhin genannt habe. Dann 10% Gemüse, 5 bis 6 nochmal Obstanteile oder Samen-Saaten. Und der Rest, je nachdem, ob ich, ja, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht supplementieren, sondern es soll ein Alleinfuttermittel sein, was keine Supplemente enthält, muss ich noch andere Bestandteile reinbringen, die auf natürliche Art und Weise die Spurenelemente abdecken und die Mineralstoffe. Und da sind ja optimal sowas wie Sonnenblumenpresskuchen, Algenkalk, Algenöl, Traubenkernmehl. Das bringt sehr, sehr viel mit an Nährwerten, die wir sonst nur supplementieren können. Da sind zum Beispiel die BAFA, ehrlich gesagt, die am optimalsten darüber ausgebildet sind, weil die sich mit der Thematik auseinandersetzen.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist jetzt ein anderes Thema, kommen wir mit Sicherheit in einer anderen Folge dazu, aber Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Fleischanteil reduzieren in meinem Futter, dann habe ich ja die Möglichkeit, du sagst gerade 70-30 als Beispiel, 70% aus fleischlichen Produkten, um die Proteine zu erhalten. Da könnte ich doch auch reduzieren, runtergehen auf 40% zum Beispiel und könnte sagen, ich benutze auch alternative Proteinquellen, um das Ganze zu supplementieren, damit ich trotzdem einen hohen Proteingehalt bekomme. Wie wäre das möglich?
Definitiv, also diese, ich sag mal, Hybridlösungen heißen sie ja, sind aber auch immer mehr im Kommen, dass das ergänzt wird, weil die anderen Alternativen genauso gute essentielle Aminosäuren, Spurenelemente, Mineralstoffe mitbringen. Was halt immer hier der Fall ist, das hatte ich irgendwann auch schon mal erwähnt, das Einzige, was A und D wirklich in den Mengen mitbringen kann, ist Leber. Also das Es kann ich auch nicht mit pflanzlichen oder mit Insekten oder mit Proteinen ergänzen. Das heißt, in dem Fall müsste ich das schon supplementieren. Aber alles andere kann ich damit sehr gut ergänzen. Ist natürlich der Fakt auch noch dazu, neben Nachhaltigkeit, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf Alternativen umstellen, ist der Hintergrund ja auch wesentlich. Wir zum Beispiel, wir stellen ja mit Bugbell auch nur Hundefutter auf Alternativen her. Wir könnten jetzt keine Hybridlösung anbieten, weil unsere Kunden zu 100% Allergikerhunde sind oder Bauchspeicheldrüsenerkrankte und da kann ich nicht verschiedene Fleischsorten vermischen. Da reagieren unsere Kunden sehr stark drauf, weswegen wir eben nur eine Mono-Alternative anbieten.
Aber denkbar ist es trotzdem so, dass wir da verschiedene, sagen wir, Proteinquellen zusammensetzen, die Hybridlösung, um auch, sag mal, der Umwelt natürlich den Aspekt zu geben, ne? Dass wir sagen, okay, da wollen wir auch drüber nachdenken. Geht auf jeden Fall. Und wir entlasten natürlich auch die Niere, darf man auch nicht vergessen. Habe ich einen hohen Fleischanteil, habe ich einen hohen Phosphoranteil. Ich habe, ich gehe ja voll auf die Niere. Und das andere ist, wenn ich auch hier Leber zu viel nehme und aber dauerhaft nehme, habe ich ja das Problem auch mit den Purinen. Was sagst du zu den Purinen? Ja, die ganzen Hunde, die Leishmaniose haben oder eine Erkrankung, dass sie Purine nicht vertragen können.
Ja, es geht ja auch meistens einher zwischen Leishmaniose, Niere und dann kommen noch die Harnsteine dazu. Da ist das wirklich so, dass ich theoretisch da auf Innereien verzichten sollte, weil die Puringehalte in Innereien die höchsten darstellen. Danach kommen Häute. Und da ist das denn, wenn ich sage, ich möchte auf herkömmlicher Fleischbasis arbeiten, fast nur noch möglich, mit Muskelfleisch zu arbeiten. Geht natürlich wieder einher, wie wir es jetzt schon gelernt haben, mit der Supplementierung von Mineralstoffen. Und hier ist eben die alternative Proteine eine super Wahl, weil sie von Natur aus weniger Purine enthalten, Vitamin A und D auch supplementiert werden müssten, aber der Großteil aller anderen Aminosäuren und aller anderen Spurenelemente damit gedeckt sind. Mhm. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Futter für Bauchspeicherkraken, für Strobitsteine, für Harnsteine, weil wir mit dem Phosphorgehalt, mit dem Proteingehalt und mit dem Puringehalt weitaus geringer sind als jetzt mit herkömmlichen Fleischsorten.
Wenn du sagst von wir, du bist natürlich Jamina Zaug von Backbell. Ja, Backbell stellt ja nun mal ein Produkt her auf vegane und natürlich auch Insektenproteinbasis. Und das ist mit wir gemeint, ne? Für die Zuhörer, die Jamina nicht kennen. Einfach mal zurück in eine andere Sendung gehen, da wird das dementsprechend auch behandelt. Aber wir kommen zurück zum Futter nochmal. Wenn wir jetzt sagen, auf der einen Seite natürlich Proteine, eine Alternative, wenn der Hund krank ist und ich muss die Proteine reduzieren. Jetzt haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt Proteine aus Insekten. Es gibt Proteine aus bakterieller Zusammensetzung. Es gibt Proteine, die aus Pilzen gewonnen werden. Es gibt das Neue, das Fleisch aus dem Labor, das Laborfleisch in vitro. Das sind alles solche Sachen. Wie gehst du damit um? Was ist da für dich eine Sache, wo du sagst, ja, damit beschäftige ich mich, das ist gut oder ist nicht gut?
Also als allererstes immer die ernährungsphysiologischen Zusammensetzung. Das ist das Erste, worauf ich schaue, ob das überhaupt Sinn ergibt, das gegen Fleisch zu ersetzen. Weil mein Ziel ist es immer, herkömmliches Fleisch, ob es jetzt Huhn, Rind, Lamm ist, irgendwo 1:1 ersetzen zu wollen. Und da gehe ich dann dementsprechend erstmal die Thematik durch. Und danach geht es auf Thematik wie Rohproteinverdaulichkeit, Rohfettverdaulichkeit, die entweder schon analysiert wurden oder ich selber analysieren lasse im Labor. Und der nächste Schritt wäre dann auch noch die Purin, Gesamtpurin-Analyse, um zu wissen, okay, bei Leishmaniosen-Patienten wäre es eine Alternative oder nicht. Was hatte ich gerade noch im Kopf?
Bevor das wieder da ist, Was denkst du von im Labor gezüchteten Fleisch?
Wird, glaube ich, jetzt in naher Zukunft auch nicht möglich sein, weil es hauptsächlich auf Muskelfleisch ausgelegt ist und gerade mal angefangen wird, die Fettzellen zu duplizieren, aber noch lange nicht die Innereien etc. Ich glaube, also an sich sehe ich das überhaupt nicht als schlimm oder fatal an. Es wird aber noch nicht unser Futter ersetzen können.
Es wird auch eine Menge sein, was da im Grunde genommen im Labor gezüchtet werden muss, auch wenn es eine gute Alternative ist, um auch die Mengen zur Verfügung zu stellen.
Richtig, also das sehe ich die nächsten 10 Jahre definitiv noch nicht. Und wie gesagt, es ist für eigentlich das Beste mit den Schlachtnebenerzeugnissen, es fange ja auch schon an, Schlachtapfel zu sagen, mit den Schlachtnebenerzeugen zu arbeiten. Weil das sowohl fürs Tier das Wesentliche darstellt und für uns auch eine super Möglichkeit ist, das zu verwerfen, anstatt es in die Biogasanlage nachher reinzubringen.
Aber bevor ich die nächste Frage nochmal zu den Proteinquellen stelle, bei den Schlachtnebenabfällen, die Nebenstromprodukte, die dort entstehen, ist es ja häufig so, wenn das zu viel eingesetzt wird, erzeugt das beim Hund Durchfall.
Gibt es dafür einen wissenschaftlichen Beleg?
Nein, aber einen, den ich dir nennen kann, ich gucke durch meine Kunden durch, ja, durch meine Patienten und stelle immer wieder fest, dass wenn die zu viel von den Schlachtabfällen da drin haben in ihrem Futter, ist es tatsächlich so, dass der Hund einen Durchfallanteil hat. Reduzieren wir das, wird es besser.
Aber bist du ganz sicher, dass es nicht an den kompletten Gehalt an Fleisch da drauf, bis drauf ankommt?
Das wird mit Sicherheit so sein, aber der größte Teil dann in dem Moment ist immer etwas gewesen, wenn ich mir natürlich das ansehe, was der Kunde mir geliefert hat, an dem, was er verfüttert, sofern das der Wahrheit entspricht, ja, dann sehe ich, okay, das sind tatsächlich sehr viele Nebenprodukte, die da verfüttert worden sind.
Gerade tatsächlich so erklären. Muskelfleisch ist einfach, hat nicht so viele Nährwerte, wird vom Körper fast zum größten Teil einfach aufgenommen oder ausgeschieden, da passiert nicht groß was mit. Innereien bringen sehr viele Nährwerte mit, der Körper nimmt es auf oder es ist einfach zu viel Und dann muss es dementsprechend als hinten wieder rauskommen. Das ist natürlich das, was ich wieder sage vorne. Genau, da muss ich einfach darauf achten, dass eben das zu viel auch dann dementsprechend einfach zu viel für den Körper ist und das irgendwo auch wieder raus muss und der Körper es nicht aufnehmen kann.
Wenn der Kunde sich das jetzt anguckt und sagt, ich habe jetzt aber tatsächlich ein Produkt, ich habe ein Produkt vor mir, gucke auf die Verpackung drauf, auf die Zusammensetzung, sehe, okay, da sind jetzt im Grunde genommen von der Deklaration her mehr Nebenprodukte drin, also Schlachtnebenprodukte. Was ist dann gut und was ist schlecht? Man kann jetzt nicht per se sagen, okay, oh, das sind ja nur dementsprechend Nebenprodukte sind. Das heißt, mein Hund kriegt Durchfall. Auf was sollte er da achten?
Also, wie gesagt, es kann gut sein, ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, habe ich so aber noch nie gehört und wäre mir auch neu. Ich würde da eher sagen, guck lieber darauf, dass der Anteil Fleisch einfach nicht zu hoch ist. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das
nicht so hoch bedeutet,
nicht über 70%, also eher so um die 50-60%.
Ja.
Bei einer Dose, vielleicht sogar niedriger. Also 70 ist schon viel zu viel. Und beim Trockenfutter? Bei der Dose darf man nicht vergessen, dass ja auch noch Wasser viel mit drin ist, was nicht deklariert wird. Mhm. Das kommt ja bei Nassfutter nicht auf die 100% drauf. So genau, mein Trockenfutter würde ich niemals über 30% gehen.
Proteine.
Rohproteinanteil in der Deklaration.
Genau,
das ist schwierig beim Trockenfutter an der Deklaration auszumachen, weil hier auch wieder die Möglichkeit vom Hersteller existiert. Also eigentlich existiert sie nicht, aber viele nutzen sie aus, auf diese Rehydrierung zurückzuführen und einfach zu sagen, hier sind 90%, was weiß ich, Rinderfleisch drin, weil sie 10% eingesetzt haben und dann hochrechnen, was das als frisches Produkt bedeuten würden. Dass es am Ende aber nur 10% theoretisch sind, kann der Kunde nicht herausfinden, weil sie einfach diesen Rehydrierungsfaktor mit einbeziehen. Wird zum Beispiel bei Karotten auch oft gemacht, dass gesagt wird, hier sind 10% Karotten drin, aber eigentlich sind so 4% trockene Karotten. Es ist jetzt nicht so wesentlich, aber ist halt auch nochmal ein Faktor, den man beachten sollte, dass vielleicht auch dahinter steht, ob es getrocknet ist, ob es frisch ist, ob es verarbeitet ist, etc.
Okay, alles klar. Na, schon mal ein Stückchen weiter. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Proteinen, zu den Alternativen. Jetzt hast du ja schon genannt, dass du bei dem Muskelfleisch, was jetzt zum Beispiel im Labor entstehen wird, dass das noch dauern wird und dass es ja bis jetzt dann nur halt Muskelfleisch ist. Okay, in Reihen nicht. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel auch Pilze. Ja, Pilze werden ja auch genommen, weil sie eine ähnliche Proteinstruktur wie die 20 Proteine, Aminosäurenstruktur bilden, wie das halt im Fleisch vorkommt. Ja, oder aber es gibt ja auch ein Produkt von der Firma Calypso, Feedkind, die das über Bakterien dementsprechend abbilden. Wie siehst du das für die Zukunft?
Wird definitiv einzuerhalten, hat es ja auch schon zum Glück schon so einen gewissen Teil.
Ja.
Es ist eine super Ergänzung. Es hat Vorteile auch oft auf die auf das Allergiepotenzial so. Also ich schaue auch immer bei den Sachen, die ich einsetze, ob es jetzt ein Protein vom Bakterium ist oder auch bei Insekten, dass das Allergiepotenzial wissenschaftlich belegt geringer ist oder gleich ist wie unsere herkömmlichen Proteine. Also da wird das einen riesen Einzug erhalten und natürlich auch von der nachhaltigen Prozesstechnologie, die dahinter steckt, die bei unserer Standard-Viehzucht nicht mehr möglich ist. Also wir können da nicht mehr weiter optimieren. Ich denke, bei vielen Sachen sind wir schon am Optimierungspotenzial angelangt.
Okay.
Genau.
Jetzt mache ich einen neuen Sprung. Und zwar, wir haben ja, sag mal, in den Hightech-Methoden der Futterproduktion auch dementsprechend Dinge wie zum Beispiel Futterzusätze, Salochin oder Salochin, wie wird es genannt? Wie wird es richtig ausgesprochen?
Salochin, glaube ich,
Salochin, oder? Ne? So, Dann haben wir dementsprechend Polyethernatriumsalze, ne? Monocarboxylsäure, Polyethernatriumsalz und dergleichen. Das heißt, wir haben jede Menge Mini-Organismen, Bakterien, Schimmelpilze, die dementsprechend immer beliebter werden halt im Nahrungsbusiness. Und weil diese Tierchen natürlich auch dazu beitragen, Enzyme zu bilden, ja. Oder es sind Enzyme. Und die sind ja diejenigen, die praktisch Nährstoffe freisetzen, die halt wir benötigen oder die Tiere benötigen, nicht wir. Wie siehst du das, diesen Einsatz dieser sag mal, Hilfsmittel in der, im Hundefutter oder im Tierfutter?
An sich finde ich super. Wir nutzen es auch viel. Wir nutzen viel Bakterienstämme, zum Beispiel von Darmbakterien, die zusätzlich unterstützen, die das Darmmikrobiom mit aufbauen können. Andere Prä- und Probiotika, die wir nutzen. Aber da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass es laut des Prozesses, was dahinter steckt, ob es jetzt ein Trockenfutter ist oder ein Snack oder ein Nassfutter, auch überhaupt noch am Ende im Futter enthalten sein kann. Mhm. Weil ich sag mal, so ein Nassfutter, was vorher zwar die tollsten Bakterien und tollsten Zusätze beinhaltet hat, hat nach dem Sterilisieren eigentlich nichts mehr vorhanden. Das ist auch noch so ein Fakt, warum zum Beispiel beim Nassfutter der Vitamin A oder D-Gehalt auch oft so hoch angesetzt wird, weil bei Sterilisation 100% des Einsatzes verloren geht. Genau, also muss man da so ein bisschen mit logischem Menschenverstand sich hinterfragen, ob das überhaupt noch möglich sein kann, dass diese Zusätze auch noch gewinnbringend im Körper genutzt werden können vom Hundekörper.
Ich meine, es hört sich natürlich schlimm an, ne? Wenn du siehst, dass das eigentlich ein Pilz ist, aber ein Beispiel halt, der Penicillinum funiculosum, ja. das sind natürlich tolle Sachen, ja. Du denkst du, Penicillin, ja, was ist denn jetzt los, ne? Der ist eigentlich für schimmlige Wände in Wohnungen zuständig, ne? So. Und sowas kommt plötzlich als Hightech-Leckerei in Tierfutter. Ja, das ist etwas, das muss einem Menschen ja auch irgendwie erklärt werden, wie das zusammenhängt. Und das ist ja etwas, was stärker genutzt wird, ganz praktisch in der Gentechnik. Ja? Stichpunkt Gentechnik. Wie sieht es aus mit genmanipuliertem Futter? Biotechnologie, Erdgasgranulat, ja, das in Futter umgewandelt wird. Ja, oder genverändertes Soja, das sind ja alles Sachen, die auch im Futter landen. Was hast du dazu zu sagen?
Ist alles möglich, keine Frage. Die Bedenken sind oft da. Ich arbeite aber mit so vielen Herstellern ja zusammen und mir ist das noch nie über den Weg gelaufen, weil ich glaube, zumindest der Anspruch bei deutschen Herstellern so hoch ist, dass das nicht eingesetzt wird und da Claim auch gefordert ist, dass das GMO-frei ist und dass das möglichst ohne chemische Zusätze existiert, dass ich noch keinen Stoff gefunden habe, der demnach irgendwie bedenklich ist. Wenn ich den Claim haben möchte, es ist GMO-frei, dann wird auch darauf geachtet, dass das dementsprechend nicht eingesetzt wird.
Okay, und Pestizidrückstände in Lebensmitteln, die ins Futter gelangen?
Ist auch mit den meisten Pflichten von Höchstgehältern, die ja auch für andere vorher Einzelfuttermittel und Mischfuttermittel gelten, schon abgegolten. Müssen natürlich im Einzelfall nochmal analysiert werden, aber auch hier würde ich mir als Kunde weniger Gedanken machen, dass das nicht irgendwo gesundheitsschädlich sein kann.
Es wird ja aber auch ganz oft benutzt, ja, dass auch gerade im Ernährungsberatungsbereich, dass gesagt wird, oh, weißt du eigentlich, wie viel E's in dem Futter drin sind? Weißt du eigentlich, wie viel versteckte, nicht deklarierte Zusatzstoffe da drin sind, die das Tier kaputt machen bis zum geht nicht mehr? Das ist ja so ein Krieg zwischen den, verschiedenen Futterherstellern oder mal den Dosen und Tüten, die es gibt, wo gesagt wird, das empfehle ich dir, das ist das Beste überhaupt. Auch dieses, da sind Lockstoffe drin. Ja, dass ganz einfach die Lockstoffe genutzt werden, um die Tiere, ja, den Tieren eine Futterprägung zu geben, gerade auch im Katzenfutter sehr gerne genannt. Sind das Dinge, die sind dir mit Sicherheit auch über den Weg gelaufen, laufen dir tagtäglich über den Weg. Wie sieht es damit aus? Lockstoffe, nehmen wir mal das Ding, Lockstoffe.
Ja, wie gesagt, es ist fast der größte Teil Marketing, was ausgeschlachtet wurde, wie zum Beispiel die Nebenabfälle. Auch Lockstoffe an sich. Ich muss natürlich gucken, was für eine Basis. Es gibt, sagen wir mal, drei große Beispiele an Lockstoffe. Klassische Lockstoffe sind einmal zuckerhaltige Basis, also dass verschiedene Zuckerbestandteile vermengt werden. Dann gibt es auch die Basis auf Aminosäure oder ich sag mal den größten Teil auf Hefebasis. Mhm. Hefebasis muss deklariert werden. Da steht dann auch drauf, zum Teil hydrolysiert etc. Da muss der Kunde dementsprechend gucken, kann mein Hund die Hefe vertragen oder nicht, egal in welcher Form. Zuckerbasis ist eigentlich abgegolten, indem vorne drauf steht, da sollte immer deklariert sein, ohne Zustoff von Zucker. Dann kann es auch kein Lockstoff auf Zuckerbasis sein. Wenn da nichts so steht, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil sonst sagt eigentlich jeder Hersteller, es ist kein Zucker drin und dann darf auch kein Lockstoff auf Zucker drin sein. Dritte Basis ist Aminosäure. Ist effektiv, muss nicht deklariert werden, sehe ich aber auch keinen Nachteil, denn es ist natürlich eine chemische Supplementierung von Aminosäuren. Aber sehe ich jetzt in dem Fall nicht so Schwierigkeiten drin, dass das genutzt wird.
Wenn wir jetzt ein nächstes Thema, was immer wieder kommt, ist Weichmacher, die zum Beispiel in Autoreifen benutzt werden. Wie kommen die ins Hundefutter oder ins Tierfutter?
Ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen, dass das tatsächlich wirklich eingesetzt wird. Das ist ja genauso wie, ich sag mal, fast wie Rübenschnitzel oder Sägespäne, ist ja auch so ein Vorurteil, was immer existiert. Ich habe da auch noch keinen einzigen mitarbeiten. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mit 10 namhaften Lohnherstellern aus Deutschland zusammengearbeitet, dass das tatsächlich mit eingesetzt wird oder überhaupt irgendwie mit eingesetzt werden darf. Da ist die Behörde mittlerweile auch so getrimmt drauf. Also was eingesetzt werden können, sind Verdickungsmittel. Das ist klar, die kann man auch irgendwo verstecken, aber ich sag mal, solche chemischen Elemente wie Weichmacher oder auch was Titandioxid, was zum Beispiel damals eingesetzt wurde, um das Produkt heller zu machen, oder einfach nur Nitrate, um das Produkt röter zu machen, das ist mittlerweile alles mit Höchstgehalten versehen, das muss alles deklariert werden und kann demnach eigentlich gar nicht mehr eingesetzt werden.
Kann, wird aber
auch nicht eingesetzt. Aber es muss dann deklariert werden, wenn der Hersteller sich natürlich an die Deklarationspflichten hält, klar. Mhm. Aber das sind Stoffe, die alle deklariert werden müssen und deswegen auch kaum noch eingesetzt werden oder ich hoffe eigentlich gar nicht mehr eingesetzt werden. Mhm. Wenn die Dose immer noch, wenn der Kunde die aufmacht und die Rinddose immer noch rot ist, dann würde ich mir Gedanken machen. Weil okay. Dann weiß man, dass das im Suppentopf zu Hause auch nicht passiert, dass mein Rindfleisch auf einmal rot wird.
Nee, das wäre nicht gut. Da würde ich auch mir Sorgen machen. Wir sprechen gerade ziemlich viele Themen an. Das sind, natürlich auch Reizthemen. Ne? Diejenigen, die hinter dem Podcast hier hören werden, die werden so, boah, da gehe ich die Wände hoch. Ne? Stimmt ja alles nicht, was Jamina da sagt. Ich freue mich schon darauf, dass da dementsprechend Reaktionen kommen. Weil es ist natürlich so eine zwiegespaltene Gruppe. Ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und man versucht halt, das Beste für sein Tier zu machen. Wenn ich dann aber heute sehe, dass trotz allem wir zum Beispiel einen riesengroßen Anteil an fettleibigen Hunden und Katzen haben in Deutschland, ja, über 52%, dann ist das natürlich auf der einen Seite etwas, das letzte Kind hat Fell oder überhaupt, ich habe ein Kind mit Fell, dem muss es natürlich super gut gehen. Ich möchte dem das Beste geben, was auf irgendeine Art und Weise die Futtermittelindustrie bietet. Und ich gebe ihm aber auch zu viel, das ist das eine. Das andere ist aber auch ein zu viel an Nährstoffen. Und das kommt ja mit Sicherheit auch aus der Werbung heraus. Es gibt ja viele Werbesachen. Ja, auf der einen Seite hier, ein Futter reduziert Zahnsteinbildung um bis zu 80%. Das ist natürlich eine Werbeaussage, die dürfte eigentlich gar nicht so gemacht werden. Aber sie wurde getätigt. Nach dem Motto, mit Dentalsticks, mit Hund, mit Trockenfutter generell bekommst du den Zahnstein weg. Und dann haben wir dann ein gesundes Wachstum, starke Knochen, ja. Wir haben, bei den Katzen etwas, wo dann gesagt wird, okay, eine Reduzierung von Haarballenbildung, ne, und dergleichen. Es sind ja viele, viele Werbeaussagen, wo der Kunde ein Bild im Kopf hat, loswandert und sagt so, boah, ich habe gestern was gesehen, ne. Ist ein Leckerli, eine Besonderheit für meinen Hund, ja. Diese ganzen Dinge, wenn ich mir das überlege, sind die nicht doch zusätzlich wirklich auch krankheitsfördernd für unsere Tiere?
Zum größten Teil klar. Das sind wirklich dann auch wieder Sachen, die, um Angst zu schüren und nochmal ein Produkt für das nächste Fellwunder zu deklarieren. Oder mein Hund hat 2 Augen und braucht deswegen jetzt etwas. Also das ist schon sehr stark darauf ausgelegt, einfach nur noch mehr Produkte für sämtliche Probleme auf den Markt zu bringen. Mhm. Wäre ich vorsichtig eben, was die Zusätze an Snacks angeht. Mhm. Klar, Snacks machen den Hund glücklich und können beim Spaziergang vielleicht auch mal helfen. Es sollte aber auch hier darauf geachtet werden, was zugesetzt wird und dass zum Beispiel so etwas wie Dextrose definitiv nicht in der Zusammensetzung steht, was tatsächlich bei, ich sag mal, relativ vielen eher günstigeren Snacks noch mitverwendet wird.
Da haben wir es wieder, steht nicht drin. Ja. Und das, weil es nicht drin steht in der Deklaration, weiß ich es natürlich als Kunde nicht und denke, ich fütter meinem Hund was richtig Tolles. Aber ich tue es eigentlich nicht.
Muss theoretisch, wenn es ein Einzelvitamin ist, ansonsten wird es wieder als Trägerstoff verheimlicht. Also bei Snacks sind wirklich immer darauf achten, dass das steht ohne Zusatz von Zucker. Weil sonst kann ich zu 100% davon ausgehen, dass es doch drin ist, wenn es nicht explizit geclaimed ist. Hm.
Dann sind in dem Moment die Verwöhnmomente, die ich meinem Tier gebe, dann doch keine Verwöhnmomente, wenn dann hinterher der Meteorismus einsetzt und ich hinter ein fürchterliches Pupen im Zimmer habe und es unangenehm riecht, weil wir diese Produkte verfüttert haben, kann es durchaus sein, dass da, ja, das nicht so gewesen ist, wie es in der Werbung versprochen wird.
Genau, und wenn ein Snack zugesetzt wird, im besten Fall darauf schauen, dass es einfach ich fast so gut wie keine Nährwerte liefert, blöd gesagt. Also es ist wenig Protein enthält und wenig Fett enthält, dann kann ich das ohne Bedenken füttern, weil das nicht noch der zusätzlichen Ernährung schadet oder ich muss es dementsprechend da einstellen. Aber wie wir alle wissen, Fett ist ein Akzeptanzträger. Das heißt, die meisten Snacks haben sehr hohen Fettanteil. Also da auch nochmal drauf achten, dass der jetzt nicht über 20% liegt. Mhm.
Okay, gut, wir haben heute eine Menge angerissen, ja, und es wird mit Sicherheit nicht das Letzte sein, was wir anreißen an Themen. Und da möchte ich jetzt auch für heute mal so den Sack zumachen. Danke, Jamina, für das, was du uns schon erzählt hast und mit Sicherheit auch in der nächsten Zeit noch erzählen wirst. Da sind schon mal viele Sachen dabei gewesen, mit denen etwas anfangen kann. Es ist auf der einen Seite, du sagst natürlich, klar, ich will ein Produkt als entsprechende Produktentwicklerin auf den Markt bringen und traue der Futtermittelindustrie, ich traue der Industrie dahinter, dass sie das wirklich alles so darstellt, aber viele Verbraucher trauen der Industrie nicht mehr, weil sie halt ein krankes Tier haben und sagen so, was kann ich denn jetzt am besten tun? So, und deswegen gehen ja auch viele hin und sagen, okay, ich barfe, ja, ich mache das selber. Mhm. Aber auch da ist ja die Gefahr der Übersupplementierung, ne? Genau da, wenn man da keine Ahnung von hat. Immer wieder finde ich es auch interessant, wenn ich dann frage, was wissen Sie denn überhaupt über den Bedarf Ihres Tieres? Was brauchst du denn tatsächlich an Vitaminen? Was brauchst du denn an Fetten, an Ölen? Was brauchst du denn an Fettsäuren? Was braucht es an Protein? Und so weiter und so fort. Dann wissen die meisten keine Antwort drauf. Aber es musste, darf's deckend sein. Und das machen wir mit BARF. Da sind wir wieder auch in dieser Schneise drin. Ne? Zu viel davon. Ist es zu viel? Ne? Verbrauchen wir zu viel Fleisch? Wie können wir es reduzieren? Was können wir da genau reinpacken? Viele, viele Themen. Aber ich finde es gut, dass du da offen und ehrlich bist und darüber redest. Und ich mir sicher doch der einen oder anderen Kritik stellen musst, wenn jetzt eine Frage kommt, die wir dann zu beantworten haben.
Ach, damit kann ich sehr gut mit umgehen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ich, wie gesagt, ich finde BAFA, ich habe da großen Respekt vor, weil sie sich mit der Thematik viel besser auseinandersetzen. Aber wenn ich überlege, wie lange ich an so einer Rezeptur mittlerweile immer noch sitze, obwohl ich die Datengrundlagen habe, obwohl ich die ganzen Tools dahinter habe und trotzdem irgendwie 2-3 Tage daran sitze, bis ich die Ernährungsphysiologie dahinter ausgerechnet habe und auch ein EPA mit abgedeckt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es halt für einen Otto-Normalverbraucher wirklich so leicht möglich ist, wie man sich das oft vorstellt.
Nein, ist es nicht. Es ist so, wie du gerade gesagt hast, man sitzt da wirklich teilweise sehr lange dran. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann nicht ein gesundes, sondern ein krankes Tier hast und dann noch berücksichtigen musst, dass da zum Beispiel eine bestimmte Grunderkrankung vorliegt oder eine Allergie, eine Histaminunverträglichkeit, egal was es ist. Und schon bist du ja sehr eingeschränkt. Und das Problem, was dann passiert ist, es wird teurer als vorher.
Das sowieso, ja. Vor allem, ja, wenn ich auf Supplemente verzichten möchte.
Ja, das sind ja wirklich Dinge dabei, wo man dann auch gucken muss. Nicht jeder hat so heute die Kohle zur Verfügung, dass er sich das leisten kann. Und dann wird automatisch irgendwann natürlich auch gefrustet gesagt, okay, weißt du was, dann nehme ich doch, gucke ich mal. Ja, es gibt ja Hersteller, die versprechen mit ihren Function Foods, dass halt, wenn ich das und das füttere, ja, dann wird das reduziert und auch die ganzen positiven Bewertungen der Leute, die dann sagen, ja, das ist super gewesen und so weiter und so fort, bestätigen das ja auch. Heißt aber noch lange nicht, dass es für mein Tier auch gilt und für meinen Geldbeutel.
Das stimmt. Das versteckt sich immer hinter diesem kleinen Hinweis. Es sind alles nur Richtlinien und ist abhängig von Alter und Bedingungen und sonst welchen. Anforderung.
Genau. Jetzt gibst du mal zum Schluss eine Empfehlung raus und sagst, okay, Leute, wenn ihr ein Nassfutter, ein Trockenfutter oder was auch immer einsetzen wollt, empfehle ich euch das. Nicht Produkt,
also als erstes immer,
auf was zu achten. Ja.
Immer auf die Deklaration achten, ob die geschlossen oder offen ist. Wenn die geschlossen sind, ich sag mal, da steht sowas wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, so Gemüse, direkt Finger von weg, weil dann kann ich nichts nachweisen. Am besten Fall auch prozentuale Angaben bei jedem einzelnen Futtermittel. Wenn nicht bei jedem einzelnen, dann sagen wir bei 80% ungefähr. Und danach auf die analytischen Werte, dass die jetzt nicht in überdimensionalen Bereich sind. Ich sag mal, bei Protein ungefähr bei 10%, beim Nassfutter und beim Fett irgendwie bei 7% und beim Trockenfutter um die 20% Protein und Fett um die 15-20%.
Und was würdest du empfehlen zwischen den Sachen Nassfutter, extrudiertes oder gebackenes Futter?
Das liegt daran, was für einen Hund ich habe. Ich sag mal, Allergiker würde ich immer dazu raten, extrudiert zu nutzen, weil die Proteine und Stärken da aufgeschlossen sind, vom Magen besser aufgenommen werden können. Da ist das zum Beispiel auch sogar besser, als Nassfutter zu nutzen, weil da Nassfutter natürlich alles eher in frischer Variante zur Verfügung steht und der Körper weitaus mehr arbeiten muss, um am Ende das zu zersetzen. Und bei gebacken, ja, habe ich den Vorteil, dass natürlich der Prozess dahinter oftmals ein bisschen schonender ist, weniger Temperaturen reingegangen wird und deswegen die Supplemente zum Teil geringer ausfallen können, weil nicht so viel zerstört wird währenddessen. Ja, hat, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile beides.
Okay, das ist jetzt erstmal die Empfehlung von Yamina. Und wir werden gespannt sein, wie die Reaktionen sind und werden dann mit Sicherheit auch in einer der nächsten Sendungen, Folgen davon, dann auch darauf Antwort geben und dann das nächste anfangen. Und zwar, was dann da an Fragen kommt. Yamina, herzlichen Dank.
Ich bin sehr gespannt.
Ich genauso. Herzlichen Dank und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst nicht, den Tieren eine Stimme zu geben. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt.